bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Kriege, Inflation, Klimawandel und Migrationskrise. Europa steht gerade vor ziemlich vielen Herausforderungen. Viele Menschen meinen, die Europäische Union kann dagegen nichts ausrichten. In Österreich wird die Frage gestellt, wären wir ohne die EU nicht besser dran? Auf der anderen Seite heißt es oft, die Union wäre eines der mächtigsten Bündnisse der Welt und dass wir noch stärker zusammenwachsen sollten, um erfolgreich zu sein. Also, was stimmt denn nun?
Man spielt, glaube ich, mit dem Gedanken, ach, wie werden wir doch selbstständiger und souveräner, wenn wir dieser Gemeinschaft nicht angehören, gerne. Aber es ist doch etwas gedankenlos. Die meisten Menschen haben vergessen, wie die Welt vor 20, 30 Jahren ausgeschaut hat. Und es war eben nicht besser, sondern es war alles viel komplexer und viel schwieriger.
Darüber habe ich mit einem gesprochen, der es wissen muss. Mit dem langjährigen Europakorrespondenten des Standard, Thomas Mayer. Er spricht heute darüber, wie mächtig oder ohnmächtig die EU nun wirklich ist, wie viel Einfluss sie auf unser Leben hat und wie auf sie und wie viel wenige Tage vor der Europawahl angesichts von Krisen und Rechtsruck auf dem Spiel steht. Tom, so wenige Tage vorm Höhepunkt der Europawahl am kommenden Sonntag sehe ich entweder Social-Media-Postings von Leuten, die ihre Wahlkarte schon verfrüht einwerfen oder aber Menschen, die sagen, warum soll ich da überhaupt hingehen zu dieser Europawahl? Was bringt mir die EU eigentlich? Es gibt wohl wenige Menschen, die die EU so gut kennen wie du. Was würdest du auf diese Kritik antworten?
Wir sollten zu dieser Wahl gehen, weil wir österreichische Staatsbürger sind und weil wir gleichzeitig EU-Bürger sind. Das wird oft vergessen. Die Europäische Union ist ja nicht etwas, was außerhalb von unserer Lebenswelt ist, was irgendwie weit weg wäre, sondern wir sind ja als Land, als Bürgerinnen und Bürger Teil dieser Europäischen Union und wir sind von allem, was in dieser Union beschlossen wird, was dort passiert, direkt oder mindestens indirekt berührt. Wenn man Demokratie ernst nimmt, wenn man sein Bürgerrecht ausüben will, ja, und das ist eben in erster Linie das Wahlrecht, das wir Bürger haben, damit wir Einfluss nehmen können auf das, was mit uns in der Politik passiert, dann muss man und soll man auch seine Stimme abgeben, weil man auf diese Weise mitbestimmen kann, welche Parteien, welche Interessensgruppen Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung, auf das, was im Land passiert. Und es gibt keinen Grund, warum man sagen sollte, die Nationalratswahl zum Beispiel ist wichtiger als die Europawahl oder die Europawahl wäre wichtiger als die Gemeinderatswahl. Ich glaube, jede dieser Wahlen ist auf der jeweiligen Ebene besonders wichtig und so sehe ich das auch ganz einfach für die Europawahlen.
Wir könnten auch ein Gedankenexperiment anstellen, das auch von manchen Parteien so relativ direkt angesprochen wird, immer mal wieder. Was wäre denn eigentlich, wenn Österreich aus der EU austreten würde? Welche Auswirkungen würde das haben für uns?
Es würde für Österreich dramatische Auswirkungen haben, vor allem ökonomisch. Es gibt ja nur ein Beispiel in der langen Geschichte der Europäischen Union, wo ein Land ausgetreten ist. Und das war nicht irgendein Land, sondern das war Großbritannien, die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas. Und wenn man in den vergangenen Jahren verfolgt hat, was passiert ist, dann hat man gesehen, dass selbst das global relativ gut aufgestellte Großbritannien sich sehr, sehr schwer tut mit dieser neuen Situation. Der Hauptgrund ist schlicht und einfach, dass ein Land, das aus der Europäischen Union austritt, den Binnenmarkt verliert. Einfach den offenen, freien Zugang. Ja. Und ich kehre zurück zu Österreich. Österreich ist ein im Vergleich reiches, ein hochentwickeltes Industrieland mit sehr speziellen Produkten, dessen Wohlstand sehr stark darauf baut, dass man seine Produkte in die Welt exportieren kann. Und wir exportieren in erster Linie in Länder der Europäischen Union und das zu sehr günstigen Bedingungen. Dazu kommt, dass wir ein starkes Tourismusland sind. Das ist sehr speziell für Österreich. Da ist sozusagen die Tatsache, dass es offene Grenzen gibt, dass man sehr leicht hin und her sich bewegen kann. Das begünstigt natürlich auch das kleine Österreich. So, und ein Austritt würde bedeuten, wir würden das quasi über Nacht verlieren. Ja, vielleicht nicht ganz, das muss man auch einschränkend dazu sagen. Denn ein Austritt, das wissen wir auch vom britischen Beispiel, muss ja erst verhandelt werden. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ich bin jetzt nicht mehr Mitglied. Da muss alles, was jemals vertraglich vereinbart worden ist, mit der Union einerseits, mit den anderen Ländern andererseits, muss neu verhandelt werden. Das ist eine gigantische Aufgabe. Man spielt, glaube ich, mit dem Gedanken, ach, wie werden wir doch selbstständiger und souveräner, wenn wir dieser Gemeinschaft nicht angehören, gerne. Aber es ist doch etwas gedankenlos, weil die meisten Menschen haben vergessen, wie die Welt vor 20, 30 Jahren ausgeschaut hat. Und es war eben nicht besser, sondern es war alles viel komplexer und viel schwieriger. Und diese Öffnung, diese europäische Öffnung, die hat uns einfach nicht nur ökonomisch, sondern wie gesagt auch gesellschaftlich in vielerlei Hinsicht einfach viel gebracht.
Gleichzeitig sagen viele Leute, es gibt gerade so viele Probleme und Krisen in Europa und die EU wirkt da irgendwie machtlos, irgendwas zu tun gegen Kriege, gegen die Migrationskrise. Warum kriegt diese riesige, angeblich mächtige EU das alles nicht hin?
Wenn wir zurückschauen auf das letzte Jahrzehnt, dann ist es tatsächlich so, dass man fast davon sprechen kann, es hat eigentlich fast nie ein Jahr gegeben, wo es keine Krise oder keinen Krieg gegeben hat. Ob man jetzt Griechenland und die Eurokrise hernimmt, die Finanzkrise. Oder dann 2014, 15, als die großen Migrationswellen begonnen haben. Das waren alles riesige Herausforderungen. Dann ist es nicht besser geworden. Bis hin dann 2014, 15, als die Krise in der Ukraine begonnen hat. Ja, damals hat man nicht glauben wollen und auch nicht glauben können, denke ich, dass es 10 Jahre später einen so großen Krieg geben wird, mit dem wir jetzt aktuell gerade konfrontiert sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die EU als Gemeinschaft hat eigentlich es nicht geschafft, diese Kriege und diese Krisen zu überwinden. Aber ich denke, man müsste diese Frage gleichzeitig auch umdrehen. Wie würden wir dastehen, wenn es die EU nicht gegeben hätte? Gutes Beispiel ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Man darf, glaube ich, sagen, dass die Europäer insgesamt 10 Jahre lang die Situation mit Putin, mit Russland völlig falsch eingeschätzt haben. Es ist zu dieser Eskalation, zu diesem Krieg gekommen. Aber es war wiederum so, dass eigentlich über Brüssel, über die Gemeinschaftsebene, man doch wieder zusammengefunden hat. Also es hat sehr rasch Sanktionen gegeben. Man hat sehr, sehr rasch der Ukraine beistehen können. Ja. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, wäre das nicht passiert, dann würde es die Ukraine als souveränes, eigenständiges Land heute nicht mehr geben. Ohne die Milliardenhilfen, und da reden wir von Hilfen in zweistelliger Milliardenhöhe, ja, nicht von irgendwelchen Beträgen. Kein einzelnes EU-Land wäre in der Lage, solche Beträge aufzubringen. Also ohne diese Hilfe wäre die Ukraine nicht nur militärisch, sondern vor allem gesellschaftlich, ökonomisch längst zusammengebrochen. Also an diesen ganz extremen Beispielen merkt man schon, diese EU kann etwas bewirken.
Auch beim Thema Migration, womöglich dem größten Problem, das wir gerade vor uns haben?
Zum Thema Migration bemühe ich immer ganz gerne die ganz lange Perspektive. Und diese Perspektive zeigt uns, dass das Thema Migration leider, ja, seit vielen Jahren viel zu populistisch von allen Seiten abgehandelt wird. Wenn wir zurückschauen, und das ist mehr als 20 Jahre, ins Jahr 1999, bis zu dem Zeitpunkt gab es keine gemeinsame innere Sicherheitspolitik, keine gemeinsame Migrationspolitik, keine Grundlage, wie man damit umgeht, mit Asylwerbern, mit Schlepperwesen und so weiter. Das war alles nationalstaatlich. Seit damals sind mehr als 20 Millionen Menschen in Europa eingewandert. Im Schnitt, das ist eine Daumen-mal-Pi-Rechnung, kann man sagen, dass der Nettozuwachs in Europa pro Jahr ungefähr 1 Million Menschen war. Nicht alle diese Menschen sind illegal gekommen, ganz im Gegenteil. Da sind sehr, sehr viele auf legalem Wege gekommen. So betrachtet ist die Migration für Europa eigentlich kein ganz großes Problem. Es ist ja gelungen, dass diese Menschen sich integrieren, die haben auch Arbeit gefunden in der Zwischenzeit, die haben Europa bereichert. Das Problem ist entstanden, weil durch die Kriege in der Nachbarschaft, sei es in Nordafrika, sei es im Nahen Osten, in Afghanistan, ist das vor ungefähr 10 Jahren, 2014, 15, das war eine Folge von Syrien vor allem, ist die Zuwanderung unter dem Titel Asyl, Kriegsflüchtlinge, ich sage jetzt mal, ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Wir haben Hunderttausende Zuwanderer gehabt, die in erster Linie über Asylanträge gekommen sind. Und da ist das Konzept, dass man eine geordnete Migrations- und Asylpolitik hat, etwas aus der Balance geraten. Und die Pläne, wie man das sozusagen gemeinschaftlich organisiert, haben ab dem Moment nicht mehr funktioniert. Also Fazit, was ich damit meine, ist, die Migrationspolitik ist eine der komplexesten und schwierigsten Politiken, was jetzt gemeinschaftliche Lösungen betrifft. Jahrelang hat es viele Versäumnisse gegeben, aber es ist nicht ganz hoffnungslos. Es hat jetzt doch immerhin nach mehreren Jahren Anlauf auf einen Vorschlag der Kommission hin ein größeres Migrationspaket gegeben, in dem versucht werden wird, diese illegale oder irreguläre, wie man sagt, Migration zurückzudrängen und das Ganze in geordnetere Bahnen zu führen. Und das, glaube ich, wird eine der ganz großen Aufgaben sein nach diesen Europawahlen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, die nächste 1 bis 2 Legislaturperioden. Das wird auch einer der Schwerpunkte sein der neuen Kommission, wer immer dann an der Spitze stehen wird.
machen eine kurze Pause. Wir sind gleich wieder da.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Tom, wenn wir noch auf die Gegenbewegung schauen von diesem Weg von der EU weg, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben, dann gibt es auch einige Parteien, die sogenannte Vereinigte Staaten von Europa fordern. Was würde das konkret bedeuten und ist das ein sinnvoller Weg vorwärts für dich, ein noch stärkeres Zusammenwachsen der europäischen Staaten?
Also das ist sicherlich ein Konzept, das illusorisch ist. Es gibt, soweit ich das überschauen kann, in den letzten 10 Jahren nicht den geringsten Ansatz dafür, dass die Europäer sich in absehbarer Zeit in Richtung Vereinigte Staaten von Europa entwickeln würden, so wie wir das als Vorstellung vielleicht haben von den Vereinigten Staaten von Amerika, von den USA. Ganz konkret gesagt, die letzte große EU-Reform war im Jahr 2009 mit den Verträgen von Lissabon. Die haben einiges an zusätzlicher Integration gebracht, auch an viel mehr Mitsprache für das Europäische Parlament. Aber seit dem Vertragsreform von Lissabon hat man in Richtung Reform, Ausbau der Union eigentlich nicht sehr viel weitergebracht. Das heißt aber nicht, dass dieses Ziel vollkommen von der Hand zu weisen ist, weil es ja durchaus Elemente gibt, wo man sagen kann, es gibt diese Vereinigten Staaten von Europa eigentlich schon. Nehmen wir nur den Euro und die Währungsunion. Es gibt eine Europäische Zentralbank, die diese Währungsunion bestimmt und gestaltet, gemeinsam mit den nationalen Notenbanken. Aber es ist unser gemeinsames Geld und man kann auch nicht austreten. Und der Euro ist in dem Zusammenhang sicherlich auch mit dem US-Dollar zum Beispiel vergleichbar. Was es aber in Europa nicht gibt, und das ist das Gegenbeispiel, wo man sagen kann, wir sind weit, weit weg von einer Vereinigten Staaten von Europa, das ist die Militär- und Sicherheitspolitik. Die USA zeichnen sich dadurch aus, dass der Präsident ein starker Präsident ist, der vor allem über die Militärmacht verfügt. Und das ist das Gegenbeispiel zu Europa. In Europa gibt es das gar nicht. Es gibt keine europäische Armee, es gibt kein Zentralkommando, es gibt keinen Präsidenten, der über diese Waffen und diese militärische Stärke verfügen kann. Das Ganze ist auf nationalstaatlicher Ebene. Aber wie gesagt, Europa ist ein anderes Projekt. Das ist nicht ein Schreibtischprojekt, es ist ein Entwicklungsprojekt, Schritt für Schritt. Und das hat auch mit der Erweiterung zu tun. Es ist ja nicht ein Gebiet, das sozusagen fixiert ist, sondern das immer größer wird eigentlich und immer stärker an Bevölkerung. Und dieser Erweiterungsprozess, der läuft ja auch, wie wir wissen, neben dem Integrationsprozess, der eben ein bisschen lahm geworden ist.
Was ist denn die größte Gefahr für die Europäische Union, für den Frieden und den Wohlstand, zum Beispiel in Österreich?
Also die größte Gefahr im Moment kommt von außen, hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, hat mit der Bedrohung durch Russland zu tun. Vielen Menschen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, was es bedeuten würde, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, wenn Russland dieses Land einnimmt. Wenn das passieren würde, dann kann sich ja kein osteuropäisches Land mehr sicher fühlen, vor allem nicht die baltischen Republiken, angesichts der Szenarien, die Putin schon an die Wand geworfen hat. Unterm Strich, es würde sich die gesamte strategische und sicherheitspolitische Lage in Europa komplett verändern. Also da würden wir in einer anderen Welt erwachen. Und neben diesen externen Herausforderungen, Bedrohungen, gibt es mit Sicherheit intern einige Punkte, die zu lösen sein werden. Das eine ist die Demokratiefrage und das wird bei dieser Wahl auch ein wichtiger Punkt sein. Es ist schon erstaunlich, wie stark vor allem Rechtspopulisten, extrem rechte Parteien in den letzten Jahren, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, gewachsen sind. Wie offen sie mittlerweile in Frage stellen, nicht nur die Europäische Union, sondern auch die Grundrechte, gewisse Dinge, die in den nationalen Demokratien bis jetzt eigentlich unbestritten geblieben sind. Wenn diese Kräfte sehr, sehr stark werden würden oder wenn es ihnen gelingt, ganze Länder zu blockieren, dann wäre das auch für die Europäische Union insgesamt eine sehr große Herausforderung. Um nicht zu sagen, auch letztlich eine Bedrohung.
Wie viel steht denn dann jetzt auf dem Spiel bei dieser Wahl, angesichts auch dieses drohenden Rechtsrucks?
Ich bin nicht so pessimistisch, wie das viele Kommentatoren seit Wochen sind, in Bezug auf den drohenden Rechtsruck. Ich habe keinen Zweifel, dass die Rechtsparteien in einigen Ländern stark zulegen werden. Das werden wir am kommenden Sonntag am Abend bzw. spätestens am Montag in der Früh in den Ergebnissen beobachten. Aber man kann das nicht im luftleeren Raum betrachten. Bei den letzten Wahlen war es so, damals durch die Klimabewegung sehr stark angefeuert, dass die Liberalen und die Grünen in fast allen Ländern in Europa einen großen Aufschwung gemacht haben. Die Prognosen, soweit wir das bis jetzt sagen können, zeigen uns, dass vor allem diese beiden Parteien, die Liberalen und die Grünen, wieder Mandate verlieren werden. Das heißt, die werden auf das Niveau zurückfallen, auf dem sie vorher waren ungefähr. Die Christdemokraten dürften sich mehr oder weniger halten. Ähnliches gilt für die Sozialdemokraten. Die Rechtsparteien, die ja derzeit in zwei Fraktionen gespalten sind im Europäischen Parlament, werden zulegen. Die gute Frage ist, wie das dann nach den Wahlen weitergeht. Wenn ich das alles jetzt zusammennehme, dann sieht es eigentlich so aus, dass die Mitte, die Mehrheitsverhältnisse der Mitteparteien, also jetzt Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne, dass es da zwar Verschiebungen geben wird, aber sie werden die Mehrheit nicht verlieren. Also wenn diese vier Parteien wollen, konstruktiv zusammenarbeiten und sagen, wir tragen ein künftiges Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission mit, dann wird sich das ausgehen. Es wird den rechten Parteien dagegen nicht gelingen, hier dieses System oder ein konstruktives Arbeitsprogramm der Kommission zu verhindern. Dazu werden sie nicht stark genug sein. Also ich kann mir vorstellen, am Wahlabend werden wir ein Ergebnis haben. Die Schlagzeilen werden sagen, Rechtsruck, Rechten haben zugelegt. Aber im Detail betrachtet wird man sagen, ja, aber sie haben nicht die Möglichkeit, eine konstruktive Kommission zu verhindern.
Für Menschen, die vielleicht noch gar keine Ahnung haben, ob und vor allem, was sie am Sonntag wählen sollen. Kannst du in aller Kürze zusammenfassen, wofür denn die Parteien, die da am Sonntag spätestens am Wahlzettel stehen werden in Österreich, wofür die stehen auf EU-Ebene? Was bekomme ich, wenn ich zum Beispiel die FPÖ in die EU wähle oder die ÖVP und so weiter?
Also vorausschicken möchte ich, dass ich hier keine Wahlempfehlung abgeben werde. Das ist weder meine Aufgabe noch habe ich Lust dazu. Wir Journalisten sollten nicht Politik machen. Was ich machen kann, ist eine Kurzbeschreibung, wofür diese Parteien stehen, wo sie herkommen. Die ÖVP ist sicherlich nicht mehr diese uneingeschränkt proeuropäische Partei, die sie noch vor 10 oder 20 Jahren gewesen ist. Wobei man dazu sagen muss, das ist nicht nur negativ zu sehen. Die Welt hat sich stark geändert. Diese Euphorie für die Europäische Union, ja, die österreichische Parteien ursprünglich mal gehabt haben, die entspricht vielleicht auch nicht mehr der Realität. Also ich würde sagen, die ÖVP ist nach wie vor eine proeuropäische Partei mit Einschränkungen, aber die sehr starke Augenmerk auf Wirtschaft, auf ökonomische und man muss sagen, gerade bei der ÖVP auf agrarische Zusammenhänge lenkt. Bei der SPÖ gilt das ähnlich. Auf dem Papier ist die SPÖ natürlich eine proeuropäische Partei. Sie ist auch eine Partei, die immer bei gemeinschaftlichen Beschlüssen sich in einer Arbeitskoalition vernünftig verhält, die meisten Beschlüsse gemeinschaftlich auch mitträgt. Aber im Vergleich zu früher hat auch vielleicht ähnlich wie bei der ÖVP ein wenig das Engagement für die EU nachgelassen. Aber auch hier würde ich einschränkend dazu sagen, es gibt auch berechtigte linke Kritik natürlich an dieser Europäischen Union, an ihrer fehlenden Sozialpolitik. Und das kommt dabei natürlich auch zum Ausdruck. Kommen wir zur FPÖ. Die FPÖ ist für mich am schwierigsten zu beurteilen, weil sie aus heutiger Sicht eindeutig rechts ist. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr stark, ja, ich muss sagen, radikalisiert. Das drückt sich vor allem darin aus, dass sie zuletzt sich ganz klar und eindeutig auf die Seite der deutschen AfD gestellt hat, die als verfassungsfeindliche Partei in Teilen von Gerichten in Deutschland auch eingeschätzt worden ist. Also das ist keine Kleinigkeit. Und die FPÖ hat vor allem, und das hat man in diesem Wahlkampf ganz deutlich gesehen, eine sehr scharfe antieuropäische Haltung eingenommen. Also wer plakatiert EU-Wahnsinn, Irrsinn, Kriegstreiberei und so weiter, der ist schon sehr, sehr weit von der Realität der Europäischen Union meiner Einschätzung nach entfernt. Da geht es also vor allem um Polemik, da geht es nicht um eine sachliche Annäherung an die Europäische Union, da geht es um klare Ablehnung. Ja. Sie wollen diese Europäische Union, wie sie ist, nicht. Sie wollen eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wie wir sie vor Jahrzehnten hatten. Ich komme zu den Grünen. Die Grünen haben auch einen sehr, sehr langen Weg hinter sich, waren vor 30 Jahren mal ganz streng, bis auf wenige Ausnahmen, gegen den EU-Beitritt Österreichs, aus ganz anderen Gründen als die Freiheitliche Partei heute. Sie haben sich in 30 Jahren eigentlich zu einer sehr konstruktiven, sagen wir mal, proeuropäischen Partei entwickelt, die kritisch ist in ihren jeweiligen Bereichen, wie zum Beispiel Ökologie, Klimaschutz, aber doch zu den Zielen der Europäischen Union im Gesamten sehr stark steht. In diesem Wahlkampf hat mich überrascht, da kommen wir zum Fall Schilling, ohne dass ich jetzt auf diesen Fall eingehen will, mich hat überrascht, dass die Grünen als eine Regierungspartei, die eine so lange und konstruktive Tradition in der Europapolitik aufgebaut hat, einer 23-jährigen Aktivistin ihre EU-Politik quasi in die Hand gegeben hat. Und so wie ich das jetzt gesehen habe in den letzten Tagen und Wochen, hat entsprechend im Wahlkampf auch, glaube ich, für Irritationen gesorgt. So, komme ich zu den Neos. Die Neos sind die jüngste Partei in diesem Reigen der Fünf. Da besteht kein Zweifel. Die Neos haben ein bisschen die Rolle der ÖVP, wie sie sie vor 25 Jahren hatte, übernommen. Was meine ich damit? Sie sind ganz klar proeuropäisch. Sie haben eine Vision. Sie sagen, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Wir wollen eine europäische Armee. Wir wollen die Integration so weit wie nur irgendwie vorantreiben. Wir sind bereit, als kleines Land sozusagen ganz aufzugehen in diesem föderalen Europa und in einer Gemeinschaft. Das, würde ich sagen, zeichnet die Neos aus im Vergleich zu allen anderen Parteien. Und jetzt kann sich jeder aussuchen, wo er sich da wiederfindet und wo er da seine Prioritäten setzt.
Worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass man spätestens am Sonntag zur Wahl eben auch hingehen sollte, damit man die Entscheidungen über die EU und unser Leben nicht jemand anderem überlässt. Thomas Mayer, vielen Dank dir für die Analyse heute.
Gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über das politische Ende des umstrittenen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wenn Sie bei der Gelegenheit einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung dalassen, dann helfen Sie uns sehr dabei, dass uns noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP möchte im Herbst nicht mehr kandidieren. Nach der kommenden Nationalratswahl will der 68-Jährige seine politische Karriere beenden, wie er der Zeitung Kurier sagt. Die Entscheidung sei in einem Gespräch mit seiner Familie gefallen und hat auch die eigene Partei überrascht. Sobotka sagt, ich wollte immer selbstbestimmt aus der Politik ausscheiden und nicht darauf warten, dass andere mir sagen, ich soll gehen. Gesagt wurde ihm das freilich oft genug. Sobotka war auch umstritten, unter anderem, weil er trotz seines Postens als ÖVP-Nationalratspräsident den Korruptionsuntersuchungsausschuss gegen seine eigene Partei geleitet hat. Zweitens, im deutschen Mannheim gab es wieder einen Messerangriff, dieses Mal auf einen AfD-Kommunalpolitiker. Der soll eine bis Redaktionsschluss unbekannte Person überrascht haben, dass die gerade ein AfD-Wahlplakat abreißen wollte. Der Unbekannte hat den Politiker daraufhin mit einem Messer angegriffen. Der Politiker liegt nun mit leichten Verletzungen im Krankenhaus. Das Ganze fällt umso mehr auf, weil es ja erst über das vergangene lange Wochenende einen tödlichen Messerangriff in Mannheim gegeben hat. Und die ausführlichen Hintergründe dazu haben wir bereits in einer Thema des Tages-Folge erklärt. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Und drittens, das österreichische Fußballnationalteam feiert seinen nächsten Sieg. Gestern am Dienstagabend haben die Jungs 2:1 gegen Serbien gewonnen. Es ist der 6. Sieg in Folge für die Truppe von Trainer Ralf Rangnick. Erzielt haben die Treffer Patrick Wimmer und Christoph Baumgartner. Das Ganze war quasi die erste Generalprobe für die Europameisterschaft in Deutschland. Das zweite und letzte Vorbereitungsspiel findet am kommenden Samstag gegen die Schweiz statt und in der Woche danach geht auch schon die EM in Deutschland los. Eine ausführliche Fußballberichterstattung können Sie immer auf der standard.at online finden und dort dann auch gleich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.